Hi Wilko.
Ja, hallo Henny.
Wir sind gerade in deinem Büro und nehmen heute diese Folge auf. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder mal gemeinsam gegenüber sitzen in real life. In deinem Bücherregal stehen Bücher wie Finanzmanagement, Hotellerie oder Revenue Management und Pricing, Hospitality Experience. Revenue Management hatten wir schon, hast du mehrere von?
Da habe ich ein ganzes Regalbrett.
The Price Advantage und Feng Shui.
Ja, Feng Shui war noch irgendwie in der Kiste drin. Keine Ahnung, was das da macht, wenn ich ehrlich bin. Aber was ganz cool ist, ist hier auch Wikinomics natürlich drin, die McDonald's Story. Und darauf bin ich ein kleines bisschen stolz, Jack Welch Winning. Eines meiner Lieblingsbücher, weil der Alte so gut vom Stapel lässt.
Aber du liest ja nicht nur Bücher, du schlaues Füchschen, du, sondern...
Danke für das schlaue Füchschen. Das ist die netteste Art, Streber zu sagen, die ich in meinem jungen Leben gehört habe. Danke.
Sondern du bist ja auch bei Social Media unterwegs und vielleicht hast du folgenden Post von der Hotel- und Gastro-Union auch gelesen. Da steht, ich lese vor, seit Jahren ist die Gastrobranche in der Krise. Überall fehlt es an Personal. Laut der Hotel- und Gastro-Union wechseln rund 20% der Lernenden nach der Ausbildung in einen anderen Beruf. Schuld sind unter anderem die Arbeitsbedingungen. Es braucht einen neuen Gesamtarbeitsvertrag.
Die Union hat natürlich völlig recht und es gibt auch besorgniserregende Zahlen aus den letzten Studien. Wir haben nicht nur weniger Leute in der Ausbildung, wir haben auch wenige Leute, die nach der Ausbildung tatsächlich im Beruf bleiben.
Wir reden also gar nicht mehr nur von einem Fachkräftemangel. Das würde ja beschreiben, dass einfach mal hier und da ein Handwerker oder ein Lehrer fehlt oder ein Ingenieur, sondern auf dem Arbeitsmarkt fehlt längst einfach Personal. Also es mangelt an Ungelernten wie Studierenden, die im Restaurant, im Service helfen, Hilfsarbeiter, die am Flughafen die Koffer zum Flugzeug bringen. Schließlich fliegen pro Monat ca. 2 Millionen Fluggäste über den Flughafen Zürich. Und darüber hinaus fehlen Sicherheitsleute, die Veranstaltungen bewachen, Putzkräfte, die Hotelzimmer reinigen und ich finde, der Begriff Fachkräftemangel erweckt den Eindruck, als würden wir Qualifikationen vermissen und nicht Menschen. Aber wir brauchen ganz viele Menschen.
Also uns fehlen Menschen, die gerne in diesen doch auch harten und nicht immer nur attraktiven Jobs arbeiten.
Bettgeflüster, so heißt unser Podcast, Backstage Hospitality. Wir tauchen jetzt mal ein in dieses wahnsinnig spannende Thema. Natürlich wieder mit dabei viele Sprachnachrichten aus der SHL-Welt, die uns ganz viel Input geben.
Es ist schon spannend, oder? Es gibt immer mehr Schulen, es gibt immer mehr Ausbildung und wir in der Gastronomie, aber ich glaube nicht nur wir finden immer weniger Fachkräfte. Und da müssen wir halt kreativ werden, weil wir schauen eigentlich keine Zeugnisse an mehr heute. Wir schauen die Leute an, die dahinter stehen und schauen, ob sie auch lachen, ob sie Freude am Gast haben, weil ich denke, das wird sehr viel vergessen, dass man eine Ausbildung macht, ganz klar lernt, links und rechts ist so und die Gabel ist da und das Messer ist da. Interessiert denn dann das kurzfristig der Gast? Nein, er will verwöhnt werden.
Eine Berufsbildung ist etwas ganz anderes und führt zu einer gesamtheitlich gebildeten Profession. Mann und Frau ist dann eben ein Profi und kein reiner Tellerschlepper. In einer Welt, die immer komplexer wird, steigen ganz im Gegenteil die Ansprüche an die Bildung, auch an die Grundbildung. Digitalisierung, Innovationsfähigkeit, Sprach- und Kommunikationskompetenzen, interkulturelles Verständnis, Empathie, Verständnis für Nachhaltigkeit und schonenden Umgang mit Ressourcen sind heute neben den vielfältigen Fachkenntnissen völlig neue Lerninhalte, die junge Menschen eben zu Profis machen.
Das sind natürlich jetzt zwei Vertreter, die mit sehr unterschiedlicher Perspektive auf ein Thema gucken. Das macht es ja aber auch spannend. Vielleicht können wir die kurz vorstellen. Also ich kenne und schätze beide Personen sehr. Die haben natürlich zwei sehr unterschiedliche Perspektiven. Christa natürlich aus der Sicht der Direktorin einer der renommiertesten und erfolgreichsten Hotelfachschulen der Schweiz, die eine Management-Ausbildung anbietet.
Die, das ist unsere Hotelfachschule, die Schweizer Hotelfachschule.
Unsere Hotelfachschule, die für viele, und ich zähle mich jetzt mal frech auch dazu, der Grundstein war, um eine internationale Karriere darauf zu begründen. Auf der anderen Seite aber Michel Peckler, der sehr erfolgreich mit seiner Art der Gastronomie Zürich und den Zürichsee rockt. Ich bin so ein bisschen ambivalent. Also ich bin erstmal grundsätzlich bei Michel. Für viele von diesen Aufgaben brauchen wir Menschen, die Freude haben zu arbeiten und das bisschen, was die können müssen, haben wir denen schnell beigebracht.
Wir reden jetzt aber von welchen Berufsbildern?
Ich rede jetzt von den Berufsbildern, die uns in allererster Linie fehlen, nämlich Service, Küche, Housekeeping. So, mit Küche als Handwerksberuf mal ausgeklammert, aber was ist denn vorne am Service das Wichtigste? Freundlichkeit. Freundlichkeit und dann ein bisschen zügig arbeiten und nicht einschlafen beim Laufen. Und alles, was man können muss, das können die Leute lernen. Und deshalb arbeiten wir hier schon mit ganz vielen nicht gelernten Kellnern und Köchen, sondern viele der besten Mitarbeitenden, die wir da haben, sind angelernte Hilfskräfte, die einfach Spaß dran haben, anderen Menschen eine Freude zu machen und die da freundlich und mit ein bisschen Verstand vorne agieren. Mhm. Und alles, was man lernen muss, um das Essen an den Tisch zu bringen und dabei freundlich zu sein und zu kassieren, Bestellungen aufzunehmen, kann man lernen. Klar, es gibt in der gehobenen Gastronomie oder ab einem gewissen Level gibt es eine fachliche Perfektion darin und da sollte man in die Berufslehre auch einsteigen, da haben die ihren Stellenwert, aber für 80% aller Leute, die Essen zum Tisch bringen, die brauchen dafür keine Fachkräfteausbildung, die müssen vor allem freundlich sein. Und das bringt mir nämlich gar nichts, wenn jemand in der Berufsschule eine 1-0 gemacht hat und mit eine Unfreundlichkeit langsam am Tisch agiert und fünfmal das Falsche bringt.
Deswegen wäre eigentlich die Studentin, die einfach empathisch ist und gerne und gut den Service macht, perfekt dafür.
Sind wir mal ehrlich, viele von diesen Leuten, die dort arbeiten, ich zähle mich da jetzt auch drunter, haben das gemacht, ohne dass wir 3 Jahre in diesem Beruf erlernen mussten. Mhm. Und manche von uns waren sogar richtig gut darin, das haben wir am Trinkgeld am Ende vom Tag gemerkt. Und ich glaube, Henny, wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Biergarten auftreten würdest, man würde dich als Berliner Göre da in so einen Gürtel reinpacken, du würdest es so herzlich und freundlich machen, du würdest das auch rocken, ja? Und den Leuten wäre wahrscheinlich völlig egal, ob du jetzt eine Berufslehre erlernt hättest, du hättest einfach Spaß an diesem Job.
Solange sie es nicht merken. Denn wenn was schief läuft, dann finden sie es auch doof.
Na gut, dafür gibt es ja 1000 Supervisor-Shiftleader. Ja. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch Christa, die sagt, ja, okay, Achtung, das ist ja wirklich hands-on, damit man diese Arbeit wegkriegt. Das ist ja kein Beruf mit Perspektive. Auch das finde ich richtig, weil ich kenne wenig Leute, die ihre Karriere zum Beispiel damit begründen, dass sie lernen, wie man Zimmer macht. Mhm. Ich habe das noch. Ich habe mit 14, mit dem Housekeeping-Wagen bin ich durch die Gänge des Hotels gezogen, habe an die Türen geklopft und habe gesagt, Housekeeping, und habe die Minibar aufgefüllt. Ich habe das nicht gemacht, weil ich darauf eine internationale Hospitality-Karriere begründen wollte. Ich wollte halt gucken, ob mir das im Hotel Spaß macht und wollte Geld verdienen. Und ich war 14 Jahre alt. Ich habe danach Frühstückskellner gemacht. Auch das völlig ohne Ausbildung. Ich habe an der Bar aushelfen dürfen, fand das Größte. Eine wirkliche Karriereperspektive habe ich mir mit 14, 15 nicht wahnsinnig überlegt. Ich wollte einen coolen Job machen, ich wollte Geld verdienen und ich wollte Spaß dabei haben. Mhm. Das war mir wichtig.
Und hat ja auch funktioniert.
Oh ja, jetzt hat es zufälligerweise, rückblickend sieht es funktioniert aus. Ich habe auch viele andere Jobs gemacht, wie zum Beispiel, ich war Journalist bei der Lokalredaktion des Südkuriers in Friedrichshafen. Also ich war nicht Journalist. Ich habe die langweiligsten Dinger geschrieben, Hauptversammlung, Schrebergartenverein und
deswegen
so.
Deswegen machst du jetzt Podcast.
Rückblickend könnte man sagen, auch da wurde der Grundstein gelegt, aber auch dort, ich hatte einfach Bock, das auszuprobieren. Mhm. Ich war Skilehrer, deshalb bin ich jetzt trotzdem nicht Skischulleiter geworden. Es gibt da viele Berufe, die kann man gut machen, da kann man Spaß dran haben. Was nicht unbedingt vermittelt wird in diesen Berufslehren, wenn man 3 Jahre lang die Menschen triezt, ist ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich dieses Spaß an diesem Beruf haben.
Genau. Und Skilehrer gehört übrigens auch zur Hospitality-Welt. Auch dort triffst du auf Gäste.
Im Skilehrer kann man ganz viel Spaß haben, wenn man auf Gäste trifft.
Also halten wir fest, der Hospitality-Welt fehlt es überall an Personal und zwar in fast allen Ländern. In der Schweiz werden monatlich gut 125.000 offene Stellen gemeldet. In Deutschland fehlen 770.000 ArbeitnehmerInnen. Aber die Arbeitslosenquote ist relativ gering in unseren Ländern. Das heißt, die Menschen haben in der Regel einen Job. Sind also die Angebote, die offen sind, nicht interessant genug?
Es kommt natürlich hier eine ganze Reihe von Sachen zusammen. Und eines der volkswirtschaftlich am besten vorhersehbaren Phänomene ist ja Demografie. Wir haben geburtenstarke Jahrgänge, die jetzt in die Rente kommen und wir haben geburtenschwache Jahrgänge, die nachrutschen. Mhm. Und daraus entsteht schon mal ein demografischer Gap, der ist einfach da. Dann sind wir momentan mit unserer, ich sage jetzt mal, Migrationspolitik nicht wahnsinnig erfolgreich.
Ja.
Und das dritte große Problem, was wir haben, ist, dass wir sehr viele Arbeitnehmende verlieren, wenn die Familie haben. Weil wir die Betreuungsangebote nicht haben, wie in Skandinavien, weil wir viele Sachen nicht liefern können, die es ermöglichen, dass zum Beispiel junge Mütter oder auch junge Väter vollständig in den Beruf zurücktreten. Und wenn ich da obendrauf dann noch den Trend zu mehr Teilzeit, mehr Freizeit obendrauf packe und die, sag ich mal, geringer werdende Arbeitsbereitschaft, dann fehlen mir effektiv Leute und damit muss ich umgehen.
Aber gehen wir nochmal zurück zu unserem Eingangspost. Warum verlassen dann 20% nach ihrer Ausbildung, haben sich da durchgekämpft, dann auch noch die Branche wieder?
Also das Alarmierendste finde ich, wenn ich durch diese Studien gucke, Das ist nämlich ein Teil, der lässt sich nicht durch die Trendphänomene erklären. Das ist was, was wir wirklich selber gemacht haben. Da sind Leute, die sind motiviert eingestiegen in den Beruf und wir haben es nicht geschafft, die weiterhin für den Beruf zu begeistern.
Innerhalb der Ausbildung?
Innerhalb der Ausbildung. Oder, ich würde es krasser ausdrücken, in manchen Ausbildungsbetrieben verderben wir denen auch richtig die Lust dran.
Mhm. Woran liegt es?
Es ist, wenn man in die Umfrage guckt, eine Mischung aus Arbeitszeit und Wertschätzung.
Mhm.
Nun ist Wertschätzung auch etwas, was in dem Bedürfnis zugenommen hat. Das heißt, das, was ich schon als Wertschöpfung empfunden habe als Schwabe, it meckert, ist grad gelobt. Wenn keiner meckert, ist es genug gelobt. Das ist nicht unbedingt die Wertschätzungserwartungshaltung, die ein Millennial hat oder ein Generation Z, wenn er heute an den Arbeitsmarkt kommt. Aber es ist tatsächlich so, dass da, wo vielen von uns es riesen Spaß gemacht hat, in der Branche zu arbeiten, es anderen überhaupt keinen Spaß mehr macht. Und wo wir nicht gut drin sind, ist den Menschen zu vermitteln, was sie für Chancen haben innerhalb der Branche. Weil wir haben ja nicht nur Kellner, Köche, Zimmermädchen und vielleicht Hoteldirektoren und Restaurantleiter. Mhm. Wir haben eine Fülle von betriebswirtschaftlichen Berufen. Also wenn man in die Kettenzentralen guckt, wenn man zu den Zulieferern geht, wie Booking.com, zu TUI, zu den Reiseveranstaltern, da arbeiten kaum Leute, die eine Hotelfachlehre gemacht haben. Da arbeiten Leute, die haben BWL studiert, vielleicht noch mit Schwerpunkt Tourismus, die haben vielleicht Tourismusfachmann studiert, aber da arbeiten unheimlich viele BWLer. Was ich extrem schade finde, ist, dass wir es nicht hinkriegen als Branche, jungen Menschen zu zeigen, dass wenn sie jetzt raus wollen aus den Arbeitszeiten, dass wenn sie rein wollen in Bürojobs, dass sie das bei uns machen können, ohne die Branche zu wechseln. Mhm. Ja, die denken dann alle in der Bank oder bei Google sei es schöner und vergessen halt, dass sie vielleicht bei der Bank genommen werden, aber dann halt am Empfang den Kaffee bringen im Privatkundenbereich oder dass, wenn sie bei Google überhaupt einen Fuß reinkriegen, der klassische Beruf für Hotelfachstudenten bei Google ist der, dass sie Hoteliers Anzeigen verkaufen. Die werden nicht als Programmierer und Coder und Entwickler abgezogen. Also diese ganzen High-Ranks, diese ganzen hochbezahlten Spezialistenjobs, das sind ITler. Ja? Das ist eine IT-Firma. Und wenn ich mir angucke, wie manche Betriebe halt auch mit den jungen Menschen umgehen, und ich hatte auch solche, dann wundert es auch nicht, dass wir die vergraulen.
Also schauen wir uns mal ganz kurz die Ausbildungsangebote an. In der Schweiz gibt es im Gastgewerbe 9 Ausbildungsberufe, in Deutschland 7. In Deutschland ist ja die DEHOGA für die Ausbildung im Gastgewerbe zuständig. Und was wirklich kurios ist, die deutsche Ausbildungsordnung, klingt schon so gut, die deutsche Ausbildungsordnung, wurde jetzt vor kurzem, nämlich zum August 2022, geändert. Davor wurde sie das letzte Mal 1998 geändert. Das sind einfach mal ganze 24 Jahre, in denen nach ein und demselben System ausgebildet wurde. Als wir dieses Jahr zusammen auf der ITB waren, Wilko, da haben wir uns ja zusammen einen Vortrag von der Deutschen Bahn angeguckt. Und dort wurde auch erzählt, dass die Auszubildenden zum Zugbegleiter oder Zugbegleiterin endlich nicht mehr lernen müssen, wie sie analog eine Fahrkarte abknipsen, weil es es ja natürlich seit Jahren nicht mehr gibt. Warum sind wir so langsam in den Verbänden?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich fürchte, es wäre anmaßend, als Nichtverband hier eine Antwort zu geben. Aber es ist tatsächlich ein zu beobachtendes Phänomen, dass Berufsverbände nicht so schnell sind wie die Entwicklung.
Wir hören noch mal ganz kurz Christa Augsburger dazu, unsere SRL-Direktorin.
Eine gewisse Kritik an der aktuellen Berufsbildung kann ich nachvollziehen. Die Überarbeitung der Berufsbilder dauert lange und die Welt da draußen dreht sich schnell, sodass nach einem mehrjährigen Überarbeitungsprozess die Berufsbilder Gefahr laufen, bereits wieder überholt zu sein, wenn sie zur Umsetzung kommen. Die Schweiz ist gegen außen immer sehr stolz auf ihre Berufsbildung und verdankt dieser eine sehr tiefe Jugendarbeitslosigkeit und sehr hohen Wohlstand. Damit die Berufsbildung und die höhere Berufsbildung dem Trend zur Akademisierung entgegenwirken kann und auch in Zukunft der Stolz der Schweiz sein soll, gilt es, diese auf- und sicher nicht abzuwerten. Will man junge Menschen in die vielseitige Branche holen, mit unzähligen Karrierechancen national und international, dann muss man attraktive Berufe schaffen und eben nicht Tellerschlepper züchten und Fischknusperli schütteln.
Ich schätze natürlich Christa sehr, aber an einem Punkt bin ich mit ihr nicht einig, nämlich ich bin mir nicht sicher, ob ich 1:1 die Beziehung zwischen strukturierter Berufsbildung und Jugendarbeitslosigkeit so ziehen würde, wobei ich anerkennen möchte, dass es sicher einen Einfluss darauf hat, was man für Angebote an diese Generation macht, ob die in der Jugendarbeitslosigkeit landen oder nicht.
Das heißt, es gibt viele solcher Menschen wie den Michel Pickler, der einfach sagt, bei uns kommt jeder in den Service.
Also bei uns kommt eigentlich jeder in den Service, auch ohne Ausbildung. Wir probieren die aufzubauen, wir probieren diese zu motivieren und wir probieren die in unsere Familie aufzunehmen. Ich glaube, das wird auch sehr unterschätzt. In der Küche ist dasselbe. Ich meine, was wir machen, ist nicht hochstehende Küche, aber wir brauchen auch Köche. Jetzt hat es so wenige, wir finden einfach niemand mehr. Und die, die wir finden aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich, die sind meistens nicht massiv motiviert, in solchen Küchen zu arbeiten, die Fischknusperli oder Bratwürste herstellen. Also was machen wir? Wir haben ja unglaublich viele Leute, die in die Schweiz flüchten, die keine großen Zukunftspläne haben oder keine haben können, weil wir ihnen ja nicht die Möglichkeit geben, weil sie nicht lesen können, die meisten können auch nicht schreiben. Und wir haben jetzt eine interne Kochschule aufgebaut, weil diese Leute, die wollen weiterkommen und die haben Spaß an dem, was sie machen und die wollen auch bis nachts um 12 arbeiten und Hauptmann fördert sie. Ich glaube, das unterschätzt man extrem. Was heißt das fördern und was heißt das auch Kompetenzen abgeben? Also wie machen wir das, wenn sie nicht schreiben und lesen können? Wir gehen zum Bauer, wir gehen mit denen Salat pflücken, wir gehen mit denen zum Metzger und wir zerlegen ein Rind oder was es dann auch ist. Die sind völlig erstaunt und lernen durch diese Sache eigentlich mit diesen Produkten umzugehen, sind völlig fasziniert, schauen diese Produkte auch ganz anders an. Und wir haben den größten Erfolg damit. Also von unseren 15 Küchenchefen sind jetzt schon 5 Küchenchefen, muss aber sagen, von den größten Betrieben eigentlich ehemalige Asylanten, die bei uns als Tellerwäscher angefangen haben. Ich denke, dieser Weg werden wir weiterführen und der ist wirklich erfolgreich.
Also die eine Sache ist, warum soll man auch nicht jeden in den Service stecken? Wir operieren nicht am offenen Herzen, wir tragen Essen zu Tischen. Und die zweite Sache ist, was er dort macht, bei ihm jetzt auf seine Art, das ist dieses Zugehörigkeitsgefühl, das ist dieser Stolz auf das, was man ist. Das wird in unterschiedlicher Art und Weise gemacht. Auf der einen Seite wie Familien, auf der anderen Seite durch Uniformen, durch Programme, durch Entwicklungsprogramme strukturiert. Das ist was Schönes und ich finde, das macht er gut. Dieses Gefühl, man gehört zu etwas Größerem.
Eigentlich sollte es jeder Unternehmer tun.
Das ist ja auch diese Identifikation, die wir hier an der Hotelfachschule haben. Ich meine, ich bin stolz in Luzern, dass ich an der SHL bin und nicht an einer der anderen Hotelfachschulen, die hier auch noch so rumschwirren. Ja? Nicht, weil wir uns jetzt per se besser fühlen, aber wir fühlen uns halt einer Gruppe zugehörig, zu der man dann schon lieber dazugehört als zu einer anderen.
Das Witzige ist, ich war ja nie an der SRL, ich komme ja gar nicht aus der Branche, aber alles, was ich bis jetzt höre, denke ich, ich möchte auch gerne an der SRL gewesen sein.
Ja, ja.
Ich möchte dazugehören.
Henny, das Gute ist, das Mindestalter erfüllst du ja schon. Alles andere kannst du lernen.
Okay.
Ja, vielleicht noch eine Sache zum Thema alles andere kann man lernen. Vom Tellerwäscher zum Millionär ist ein Bild, das den American Dream am Beispiel Hospitality lange Zeit hochgehalten hat. Mhm. Und ich finde, wir haben das ein bisschen aus den Augen verloren bei unserem ganzen Aspiration in die Tertiarisierung der Berufe. Also, dass jetzt jeder einen Master auf irgendwas braucht oder in der Schweiz einen CAS oder sonst irgendwas. Ich bin auch ein Ausbildungsjunkie. Ich habe auch gerne Abschlüsse. Ich habe davon, weiß ich nicht, ich glaube 6 Stück.
Ja. Was hast du denn alles? Erzähl mal.
Ich habe natürlich die SRL, da bin ich sehr stolz drauf. Ich habe mir weitergehen, weil ich auch irgendwann keine Lust mehr hatte auf Hospitality, weil ich nur Operatives kannte. Habe ich nochmal von vorne angefangen, habe Betriebsökonomie studiert in Zürich. Dann habe ich Marketing studiert in Wales. Betriebsökonom, einen Master of Science in Marketing. Dann reicht's eigentlich. Danach käme als nächstes ein Doktortitel. Den braucht's
deswegen
für meine Art von Beruf nicht. Dafür reicht schon die Brille. Durch die Dozententätigkeit an der SRL musste ich hier nach Diplomstudiengang als Dozent im Nebenamt machen, also Pädagogikstudium für Nichtpädagogen. Mhm. Das war hart. Da hat mich Chris dazu gezwungen. Zum Glück. Ja, ich war schon als Dozent eine Herausforderung für meine Studierenden. Und das nicht nur im Puten.
Okay.
Und wir sind noch nicht fertig. Ich habe eine ganze.
Nee,
wir haben noch weitere Sachen, die ich auf der Bucketliste habe. Nee, aber die andere Sache ist, in dieser Aspiration aus allem jetzt irgendwie so einen Masterstudiengang zu machen und diese Bologna-Geschichte, diese gute Idee, dass in Europa die Studiengänge harmonisiert werden, alles wird Bachelor und Master. Da haben wir so ein bisschen vergessen, dass wir halt auch ganz viele tolle Berufe haben, wo das halt echt überhaupt keine Rolle spielt. Die sind uns aus den Augen verloren und diese Perspektiven zu geben, dieses, okay, du fängst jetzt an bei Michelle Pegler als Emigrant mit Flüchtlingsstatus und du putzt hier Teller Und wenn du jetzt richtig, richtig Gas gibst, dann hast du irgendwann dein eigenes Hotel. Mhm. Die Möglichkeit ist schwerer geworden, aber sie ist immer noch da.
Einer unserer Stiftungsratsmitglieder der SRL, das ist Max Züst. Er war 18 Jahre lang Direktor der Hotel- und Gastroformation der Schweiz. Und sein Herz gehört der Grundausbildung und Weiterbildung in der Hotellerie und Gastro. Und er hat folgende Idee für unsere Auszubildenden.
Der Branche muss es gelingen, vermehrt wieder junge Menschen zu begeistern. Unsere Herz-, Kopf- und Handbranche hat schließlich einiges zu bieten. Bei den Arbeitsbedingungen muss man über die Bücher Wertschätzung, Respekt, Aufmerksamkeit gegenüber Mitarbeitenden, Lernenden ist ein Must. Arbeitszeiten müssen zeitgemäß und vergleichbar mit anderen Branchen sein. Die Zahl der Lehren muss reduziert werden. Ich sehe drei Bereiche: Front, Back und Produktion. Reception und Service sind Frontbereiche, Housekeeping ist der Backbereich und Küche ist die Produktion. Der Beruf oder Kommunikationsfachmann, Fachfrau kann man meines Erachtens mit kleineren Justierungen bestehen, weiterlaufen lassen. Hier haben wir alle erwähnten Bereiche drin. Für mich ist durchaus denkbar, dass Service Housekeeping zu einem Beruf verschmilzen, der in 3 Jahren erlernt werden kann.
Die Grundidee dieser neuen Berufslehre finde ich gut, weil sie unterstreicht, wie wichtig Themen geworden sind wie Digitalisierung und anderes. Aber, und das ist das große Aber, wir probieren hier Themen, die sehr kurzlebig sind, in ein sehr traditionelles, langlebiges Handwerksausbildungskonstrukt reinzumachen. Was meine ich damit? Wenn ich das Kochhandwerk erlerne, dann ist vieles von dem, was ich heute lerne, auch in 10 Jahren noch gültig. Weil Wasser bei 100 Grad immer noch verdampft.
Echt?
Habe ich gelernt an der SRL. Wenn ich Digitalisierung lerne, dann ist in einem halben Jahr 2/3 von dem, was ich gelernt habe, schon wieder überholt. Mhm. Und die Herausforderung, und die ist wirklich groß, ist, wie kann ein Konstrukt, was nicht schnell sein darf, damit es auch eine gewisse solide Basis bildet, wie zum Beispiel eine Ausbildungsordnung, standhalten mit den Anforderungen von diesem schnelllebigen Wechsel von Wissen in diesen neuen Bereichen. Und da ist, glaube ich, ein wichtiger Weg und der Hokus ein erster Schritt in die richtige Richtung, zu versuchen, wie kann ich das kombinieren, wie kann ich das gewichten, damit ich auf der einen Seite keine altbackene Ausbildung habe und auf der anderen Seite trotzdem relevant genug bin, dass ich ernst genommen werde in diesen neuen Themen.
Dazu hören wir nochmal Max Züst, unser Stiftungsratmitglied.
Mit dem Bildungsangebot Progresso verfügt die Branche seit vielen Jahren über eine spezifische Kurzausbildung, vollumfänglich durch den Landesgesamtarbeitsvertrag finanziert. Es ist möglich, insbesondere in den Bereichen Service und Housekeeping, jedoch auch in der Küche, innerhalb weniger Wochen Basiswissen zu vermitteln, das genügt, um Hilfskräfte gut auszubilden. Ein Zertifikat, das Türen öffnet. Wie in anderen Ländern müsste die Branche vermehrt noch weitere potenzielle Mitarbeitersegmente ansprechen und attraktive Angebote für Teilzeitjobs entwickeln. Ich denke da an kurze Ausbildungen für Studentinnen und Studenten, Personen, die innerhalb der Woche über Zeitfenster verfügen und gerne in unserer kontaktintensiven Branche arbeiten würden. Zusammengefasst also, fundierte Ausbildungen wie unsere Lehren ja als Grundlage zur Weiterbildung. Kombinationen, Zusammenschlüsse von bestehenden Berufen sehe ich als Enrichment. In der Vermittlung von Basiswissen mit anschließendem Learning by Doing sehe ich eine reelle Chance, dem äußerst prekären Fach- bzw. Hilfskräftemangel entgegenzuwirken.
Also was unbedingt geschehen muss, ist eben ein Umdenken aller Beteiligten. Die Ausbildungen müssen vielleicht schneller angepasst werden. Die Unternehmen müssen sich aber auch an die Beschäftigten oder Angestellten anpassen und auch die Beschäftigten an die Unternehmen. Politik ist hier gefragt, denn die bestimmt ja mit, welche Ausbildungsberufe wir haben und wie wir sie aufstellen. Und das Mindset der Menschen muss natürlich bedacht werden, weil, wie du schon genau gesagt hast, wir Millennials, also du nicht, ich schon, und Generation Z haben natürlich ein ganz anderes Mindset als unsere Generation der Eltern noch. Die Menschen wollen weniger arbeiten, sie wollen viel flexibler arbeiten und vor allen Dingen, wenn sie keine Lust mehr auf den Job haben, wechseln sie ihn einfach. Ist überhaupt kein Problem heutzutage. Wer sich richtig, richtig gut mit der Zukunft der Arbeitswelt auskennt, ist die Stefanie Hürtle, auch eine SRL-Alumna.
Also Stefanie Hürtle ist eine absolute Granate.
Auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen.
Absolut eine der schlauesten Menschen, wenn es um New Work in der Schweiz geht. Zumindest von den wenigen, die ich dazu getroffen habe.
Wilke und ich betteln noch aus, wer sie heiraten darf.
Sie ist ja schon verheiratet. Insofern ist sie da safe. Aber die gute Sache ist, Stefanie forscht natürlich seit vielen Jahren an der ETH und ist in der spannenden Stelle, wo sie auf der einen Seite Forschung um sich hat, und zwar intensivst, und auf der anderen Seite tatsächlich mit diesen Themen umgehen muss, weil die ETH auch ein großer Arbeitgeber ist. Ja, und weil dieser War for Talent, also wir suchen Fachkräfte, aber so Universitäten suchen die besten Professoren. Und dieser Kampf ist mindestens so hart, wie wenn wir Zimmermädchen brauchen.
Wir hören uns mal Ihre Sprachnachricht an.
Kompetenzen wie Neugier, digitale Literacy oder Digital Literacy, emotionale Intelligenz, Mut, Sachen auszuprobieren, Fehler zu machen, diese gewisse Leichtigkeit, die ist natürlich extrem hilfreich. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite braucht es eben auch gerade dieses Abgrenzen, diese Achtsamkeit für das eigene Wohlbefinden, diese Achtsamkeit auch für einen Zukunftsblick. Reicht mir das, wenn ich jetzt in diesem reduzierten Pensum arbeite? Kann ich meine Zukunft, meine Pensionskasse sichern und zahlen? Weil genau das ist eben auch mit diesen starren Systemen oder das, was diese Systeme ja auch hervorgebracht haben, an sehr vielen positiven Eigenschaften, die werden eben auch nicht mehr von jemand anderem übernommen, sondern muss man auch von sich selbst übernehmen. Und das braucht auch ganz viel Reife.
Also Eigenverantwortung finde ich gut und wichtig. Es gibt aber Berufe bei uns, wo wir eine Verantwortungsdelegation haben und wo man auch in spannendem Umfeld die so feststellt. Als SRL-Praktikant nach dem zweiten Semester durfte ich ein Serviceteam führen als Restaurantleiter. Da hatte ich dann plötzlich 36 Mitarbeitende aus über 5 Nationen, die teilweise nicht mal die gleiche Sprache gesprochen haben, die aber vorwiegend aus Südeuropa kamen, deren Arbeitsmentalität nicht die von starker Eigenverantwortung getragen wurde. Ich habe probiert, starke Eigenverantwortung in dieses Team einzubringen, so wie ich das gelernt hatte und wie ich gedacht habe, das ist modern und es ist komplett gegen die Wand gefahren. Ich habe zum Schluss mich vorne hingestellt und habe gesagt, so, José, du machst heute das und Maria, du machst das und Maria 2, du machst das und Maria 3, du machst das. Sie hat tatsächlich 5. Diese Einteilung, dieses Ich sage, hat bei denen zu einer viel höheren Zufriedenheit geführt, weil die waren nicht gewohnt, dass sie untereinander selber Lösungen finden. Und die waren auch nicht so angesetzt. Und wir hatten eine Wintersaison Zeit. Da wollten wir jetzt auch nicht einen riesen Mindshift produzieren oder konnten das auch gar nicht. Und da fand ich sehr, sehr spannend zu lernen, dass wir eben sehr differenziert vorgehen müssen. Was haben wir für Berufe? Was haben wir da für Anforderungen? Und es gibt keine Pauschalantwort.
Richtig, weil einfach jeder Mensch auch verschieden ist. Angestellter A ist nicht gleich Angestellter B.
Und es gibt ja sehr viel militärische Sprache in der Arbeitsorganisationswelt eines Hotels. Es gibt die Front.
Das Frontdesk.
Genau. Die Front ist ja, wenn man im Duden guckt, die Linie, die den Freund vom Feind trennt. Steht so drin. Und es gibt Mitarbeiter, die arbeiten an der Front oder Front of the House oder Front Office, wie du gesagt hast. Es gibt auch Brigaden, ja. Es gibt den Brigadenservice, wenn das Personal ist.
Erinnert mich sofort an die DDR.
Das ist sehr viel militärische Organisation da drin. Und zu einem gewissen Teil macht das tatsächlich Sinn. Also es gibt tatsächlich Abteilungen, die funktionieren straff, nicht demokratisch geführt, ohne Partizipation, sondern Befehl und Ausführung. Sehr gut. Es gibt dann wieder Abteilungen, da wäre das tödlich. Und es gibt sowas dazwischen. Und das ist eigentlich das Spannende an so einer Hotelwelt, dieser Mischmasch hinter den Kulissen. Also wo nicht nur vom Anzugträger bis zu dem, der wirklich mit dem bis zum Arm irgendwo drinsteckt und sauber macht, sondern wo auch zwischen klarer Ansage, Befehl, Ausführung bis hin zu großer Kreativität und Lösungsfindung alles vorhanden ist. Und dieser kleine Kosmos, den wir da haben, der lässt sich nicht über einen Kamm scheren.
Überhaupt gar nicht. Deswegen ist Emotion und Empathie gefragt.
Eine der spannenden Fragen bei New Work ist ja, wie reagiere ich da jetzt drauf? Biete ich jetzt die 4-Tageswoche an? Kaufe ich allen Lehrlingen ein Handy? Poste ich auf TikTok als Chef? Was soll ich da jetzt machen? Das ist ja auch eine gewisse Überforderung. Und was ich spannend finde, ich kenne nicht die richtige Antwort, aber wir haben bei uns im Betrieb einfach mal die Zielgruppe gefragt, warum geht ihr in die Branche? Was motiviert euch? Und das war spannend, weil alle haben gesagt oder gemeinschaftlich eine Antwort gehabt, nämlich sie reisen gerne, sie wollen die Welt erobern. Und was wir machen ist, die haben den genau gleichen harten Job wie vorher, aber wer 3 Jahre durchhält, der kriegt ein Round-the-World-Ticket und hat die Möglichkeit, seinen Traum von der Weltreise zu verwirklichen.
Super.
Was mich total begeistert. Diese Idee kam nicht von mir, die kam von unserem Trainee. Mhm. Großartig. Philipp, an der Stelle auf dich. Die wurde auch nicht von mir alten Menschen präsentiert, sondern an der SRL war unsere aktuelle Trainee. Maria, das hast du super gemacht und wir haben 30 Zuschriften und mehr Menschen, die bei uns arbeiten wollen als Jobs. Aber im Gegensatz versprechen wir auch nicht nur, dass es eine spannende Stelle wird, wir versprechen harte Arbeit und in 3 Jahren als Belohnung helfen wir, diese Weltreise zu ermöglichen. PS, ich suche noch Housekeeping für das Hotel, was wir gerade übernehmen.
Okay, das besprechen wir in der nächsten Folge. Also, Wilko, ich freue mich.
Ich freue mich auch und liebe Henny, es ist schon 4, jetzt machen wir Feierabend, oder?
Auf jeden Fall. Wir haben ja erst 2 Tage gearbeitet die Woche.
Hashtag New World. Es ist schon Montagabend.
Und wie immer das letzte Wort, ein SRL-Alumni. Wir hören nochmal Steffi Hürtle.
Tschüss.
Tschüss.
Ich finde, es ist auch ganz wichtig und oft geht es in dieser Diskussion unter, dass gewisse Rahmenbedingungen, Systeme und Arbeitsmöglichkeiten oder Rahmenwerke, von denen wir heutzutage profitieren, unsere Generation wirklich profitiert von dem, was erkämpft wurde in den letzten Jahrzehnten, wie zum Beispiel eine 5-Tage-Woche, wie zum Beispiel Arbeitszeiten, Ruhezeiten. Diese feinen Unterschiede, der schützt natürlich auch eben dieses Bedürfnis der Arbeitnehmer, die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen. Und das darf man auch nicht leichtfüßig über Bord werfen und sich dem total lösen.